gute Woche gegeben hast und dass wir jetzt wiederum einen Sabbat gemeinsam feiern dürfen, dass wir dich einladen dürfen, mit deinem Geist unter uns zu sein, dass wir gesegnet sind durch deine Gegenwart. Sei du nun auch mit Bruder Badaratz, wenn er zu uns sprechen wird. Sei auch mit uns, wenn wir hören werden, dass das Gehörte auch verarbeitet werden kann und wo nötig auch umgesetzt werden kann. So danken wir dir nun für deine Gegenwart. Im Namen Jesu Christi. Amen. Bruder Badaratz wird kurz einige Worte zu sich selbst sagen, im Sinne, wo kommt er her und was ist seine Geschichte ein bisschen, und dann wird er ins Thema einsteigen. Und ich übergebe nun das Wort.
Danke, Bruder Fiscalini. Ich bedanke mich für die Einladung. Ein paar Worte zu meiner Person. Ich habe das schon mal unter einer Stunde hingekriegt. Ich bin gebürtiger Holsteiner. Meinen Amerikanern sage ich immer, meinen amerikanischen Freunden, ich bin gebürtiger Holsteiner, denn denken die immer an die schwarzbunten Kühe. Dann bin ich nach Hamburg gezogen, wurde dann ein Hamburger. Und dann schließlich ein Frankfurter, als ich nach Frankfurt zog. Ja, ich habe einen Hintergrund in Theologie und Geschichte und dann noch Kommunikationswissenschaften, Journalismus. Habe in meinem vorherigen Leben für die Gemeinschaft gearbeitet, unter anderem in Afrika, in der Generalkonferenz. Das habe ich sehr genossen. Aus familiären Gründen tue ich das nicht mehr. Seit 20 Jahren bin ich Managementberater. Aber ich versuche, als Laie aktiv zu sein. Ich habe mich der ASI-Arbeit verschrieben, adventistische, selbstunterhaltende Institutionen und Unternehmen. Das heißt, das sind die Leute, die am liebsten vor den Predigern herlaufen, weil sie so sehr brennen, die gute Botschaft weiterzugeben. Ich lebe heute, wir haben Büros in Frankfurt, Zürich und Detroit. Also ihr merkt, da kommt dann die schweizerische Komponente rein. Ich halte mich relativ viel in der Schweiz und in Deutschland auf, wohne aber in den Vereinigten Staaten. Ich verwechsel das immer. Wie kommt das bloß? Vielleicht liegt es daran, dass ich im Moment ein Buch schreibe mit dem Titel »Mit Gewalt in den Gottesstaat«. Steuert Amerika in den Faschismus. Und für diejenigen, die heute morgen Nachmittag kommen wollen, also es werden euch die Ohren sausen und die Augen glühen und das Gehirn rotieren, was ihr da erleben werdet, was ihr dort hören werdet und sehen werdet. Ich werde also ein paar Zitate projizieren. Das ist haarsträubend. Also ich wohne eigentlich am Stadtrand von Detroit. Da wohnt man eigentlich nicht, da verdient man eigentlich nur Geld. Aber es zieht mich wieder nach Europa zurück. So viel vielleicht zu meiner Person. Es geht mir heute um das christliche Zeugnis. Seit vielen Jahren beschäftigt mich eigentlich das christliche Zeugnis. Wie macht man das? Und wie macht man das, ohne seine Glaubwürdigkeit zu verlieren? Und vielleicht sollte ich vorneweg die Frage stellen, warum sollen wir das eigentlich machen? Fühlen wir uns nicht ganz wohl, wenn keiner merkt? Ich erinnere mich an eine Frau, das ist schon viele Jahre her, in Deutschland, in Norddeutschland, die sagte irgendwann mal zu ihrem Prediger ganz stolz, ich bin jetzt schon 20 Jahre Adventistin und bei mir im Haus, die wohnt in einem Mietshaus, hat das noch keiner gemerkt. Das heißt, die hat immer die Einkaufstasche genommen und ihre Bibel und Lektion da reingesteckt und dann ist sie ganz anonym, undercover, aus dem Hause gegangen und wieder nach Hause gekommen. Da hat es keiner gemerkt und sie war stolz darauf, dass es keiner gemerkt hat. Also die Frage, stellt sich natürlich, warum sollen wir uns so in Unruhe bringen? Ist es nicht viel besser, wenn wir einfach den Mund halten und niemanden aus dem Wecker fallen und nicht mit Zeugen Jehovas verwechselt werden und dann unseren Glauben leben und dann von niemanden angefeindet oder auch nur lächerlich oder sonst was gemacht zu werden? Ja, warum? Warum beschäftigen wir uns eigentlich mit dieser Frage? Und die Tatsache, dass dieser Saal jetzt nicht brechend voll ist, sondern nur vielleicht zu 20% oder weniger gefüllt ist, sagt doch auch, dass die meisten so ein bisschen ein Problem haben mit diesem Thema. Also mir sind zwei Gründe eingefallen, warum wir uns überhaupt mit diesem Thema befassen sollten. Erstens, ich würde das mal von dem großen Kampf ableiten, also von der Rebellion des Luzifer und wie Gott damit umgeht. Ja, eine Beschuldigung von Luzifer war ja, dass Gott ein Tyrann ist und dass die Menschen ihm nicht freiwillig folgen würden. Und wenn wir uns fragen, wozu leben wir überhaupt? Wozu sind wir auf der Erde? Dann komme ich für mich zu der Antwort, ich möchte mithelfen, ein für alle Mal zu klären im gesamten Universum, dass Gott liebenswürdig und vertrauenswürdig und fair ist. Sicher kann ich nur so ein ganz kleines Rad sein. Aber letztlich geht es doch darum, vor der Welt zu beweisen, dass Gott so ist, wie er sagt, dass er ist und dass die Anschuldigungen Satans nicht stimmen. So, und das bedeutet, dass ich mithelfe, Menschen zu retten und die Schar derer, die Beweisstücke zu sammeln und zu präsentieren, zu zeigen, guck mal, hier sind Menschen, die haben sich freiwillig aus innerster Überzeugung für Gott entschieden. Und ich finde, das ist eine edle Aufgabe. Und das andere, ja, wes des Herz voll ist, des, wie war das, läuft der Mund über. Können wir denn anders? Können wir denn schweigen, wenn wir wirklich begeistert sind, Gott kennengelernt haben? Ich möchte zu Beginn einen Text lesen aus der Apostelgeschichte, der uns allen sehr vertraut ist. Da geht es um den Philippus, den Pferdefreund. Das heißt es ja nicht, Philippus hat zwar nichts mit der Geschichte zu tun, aber das war sein Name. Vers 29, also das ist Kapitel 8, Apostelgeschichte 8, Vers 29 bis 31. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er, also der Kämmerer, von dem hier die Rede ist, den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du liest? Also der fing ein Glaubensgespräch an hier, knüpfte es an mit einem Fremden. Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Und wir wissen, der Rest ist Geschichte. Er versteht, er akzeptiert, er nimmt Jesus Christus an und er sieht Wasser und sagt, was hindert dich, dass du mich taufst? Und er ließ sich taufen und er brachte das Christentum nach Äthiopien. Tolle Geschichte, nicht? Sind ein paar wichtige Elemente drin, finde ich. Der Geist führte ihn. Er ist willig, kooperiert mit dem Heiligen Geist. Er fängt ein Gespräch an mit einem Fremden, geht einen Dialog ein, in dem es um die Bibel geht und das Ergebnis ist, dass er sich taufen lassen will. Okay, wird nicht immer so schön klassisch funktionieren, das wissen wir aus Erfahrung. Wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen und mich interessiert eigentlich vor allem so dieser Übergang vom normalen Gespräch über das Wetter, die Politik und den Job, Übergang zum geistlichen Gespräch, wie man das schafft, ohne dass der andere den Eindruck hat, okay, jetzt hat er den Schalter umgelegt, jetzt macht er auf religiös und jetzt gehen die Jalousien runter, damit will ich nichts zu tun haben. Das ist ja doch die Gefahr, das ist das Problem. Vielleicht kennt ihr das. Ich hoffe, ihr kennt es nicht. Vielleicht könnt ihr mir was erzählen und ich höre zu. Ich möchte, ich habe eine Gliederung hier vorbereitet. Die sieht so aus. Erstens Voraussetzungen für das Zeugnis. Zweitens der Einstieg oder die Brücke. Drittens die Überleitung. Viertens die Themen. Und fünftens die Bibelstunde. Ich glaube, an den Anfang müssen wir die Rolle des Heiligen Geistes stellen. Ich glaube, ohne den Heiligen Geist wird es nicht gelingen. Und der Heilige Geist muss an zwei Stellen arbeiten. Bei mir und bei dem, der mein Gesprächspartner ist. Es ist erstaunlich, wie sehr der Heilige Geist bereit ist, uns an der Stelle zu unterstützen. Manchmal ist das überwältigend. Aber mir fällt da gerade ein Beispiel ein. Das war vor vielen Jahren in einer Gemeinde, da war ich Gemeindeglied in Hamburg-Harburg. Das ist also am Stadtrand von Hamburg. Und an einem bestimmten Sabbat tauchte eine junge Familie zum ersten Mal auf. Die hatten irgendwann mal so eine Einladungskarte zum Bibelkorrespondenzkurs im Briefkasten gefunden, hatten positiv reagiert und hatten den Bibelkorrespondenzkurs absolviert. Und jetzt war der erste Sabbat, wo sie mal eine lebendige Adventgemeinde kennenlernen wollten. Er war Künstler, Südamerikaner, also ein wirklich qualifizierter Künstler mit einem großen Namen, und sie war Lehrerin. Also ich erwähne das deshalb, weil Lehrerinnen, deutsche Lehrerinnen, sind so ziemlich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Also ich meine, es gibt wunderbare Menschen, da versteht mich nicht falsch, aber ich kenne keine Person oder Berufsgruppe, die kritischer ist als deutsche Lehrerinnen. Die haben immer recht und die wissen alles besser. Und diese Familie, vielen Dank. Habe ich erwähnt, dass ich keinen Alkohol trinke? Okay, vielen Dank. Vielen Dank. Ich trinke auf euer Wohl. Also die saßen in der Sabbatschule in meiner Klasse und es lief wunderbar. Wir hatten also einen guten Dialog, richtig schön in die Tiefe, es war lebendig, es war wirklich, wir haben da was rausgearbeitet, glaube ich. Und dann kam die Predigt und ich wusste nicht, wer predigen würde. Im Stillen habe ich natürlich gebetet, lieber Gott, lass doch heute jemand da sein, der wirklich eine zündende Predigt hält, jemand, der eine Botschaft hat, jemand, der lebendig und mit Tiefgang und ja, mit der Wirkung des Heiligen Geistes wirklich hier richtig gut predigen kann. Tja, das war mein Gebet. Und die Wirklichkeit war, es kam ein älterer Bruder. Ich hätte ihn Bruder Phrasendrescher nennen können, aber das wäre etwas lieblos. Also ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Das war also jemand, der wirklich eine Floskel an die andere gereiht hat. So habe ich es jedenfalls empfunden. Also sowas von langweilig, sowas von abstrakt und theoretisch. Und ich wurde immer kleiner in meinem Stuhl. Und ich habe das ja nun alles mit den Ohren meiner Freunde hier, meiner neuen Freunde gehört. Und ich hoffte, dass da jetzt irgendwas passiert, sodass die anwachsen und wiederkommen. Und jetzt passierte genau das Gegenteil. Dachte ich, nein, lieber Gott, warum? Warum? Dann war die Predigt zu Ende. Ich stand auf, sie standen hinten am Ausgang. und ich saß ziemlich weit vorne und ich ging auf sie zu und ich formulierte in Gedanken eine Entschuldigung und so etwa nach dem Motto, wissen Sie, das ist nicht immer so schlimm, kommen Sie ruhig wieder, das kann schon noch besser werden, nicht? Also so nach dem Motto. Und ich ging also auf sie zu und zum Glück war sie, die Lehrerin, schneller als ich und sagte, das war ja eine fantastische Predigt, das war die beste Predigt, die wir je gehört haben. Ich habe natürlich meinen Mund zugemacht und gesagt, was ist denn hier los? War ich im falschen Film? Haben die eine andere Predigt gehört? Waren die ganze Zeit im selben Raum wie ich? Also ich habe mir natürlich auf die Zunge gebissen und nichts gesagt und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass der Heilige Geist ein Hörwunder gewirkt hat. Ich habe keine andere Erklärung. Ich habe keine andere Erklärung. Der Heilige Geist hat dafür gesorgt, dass diese Menschen etwas ganz anderes gehört haben, als ich gehört habe. Sie waren berührt, sie sind bis zum heutigen Tage Adventisten, das ist bestimmt über 25 Jahre her. Sie sind bis zum heutigen Tage aktive, lebendige Adventisten. Toll. Also ich erzähle das, um euch klarzumachen, erstens, es geht nicht ohne Heiligen Geist und zweitens, der Heilige Geist, der sorgt dafür, dass das Wort richtig ankommt. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt die unfähigsten Menschen aus unseren Reihen zu Evangelisten machen sollten. Ich glaube, das wäre etwas zu extrem. Also die Rolle des Heiligen Geistes. Ich glaube, dass ich mich auch im Gebet vorbereiten muss. Ich glaube, ich habe es schon mal an dieser Stelle vor anderthalb Jahren gesagt, das gefährlichste Gebet, das ich kenne, deshalb gefährlich, weil man davon ausgehen muss, dass Gott das Gebet erhört. Und ich bin mir nicht so sicher, ob wir das wirklich so meinen. Aber das gefährlichste Gebet ist, wenn ich morgens bete, lieber Gott, gib mir heute eine Chance, mindestens einer Person deine Liebe zu vermitteln. Es ist insofern gefährlich, wenn wir es nicht meinen, es funktioniert. Wir werden diese Chance bekommen. Wisst ihr, was ich meine? Wir werden garantiert eine Chance haben. Ich meine, es muss ja nicht immer eine geschliffene Rede oder ein Zeugnismodul sein. Ein Kirchenvater, ein früher Kirchenvater hat einmal zu seinem Jünger gesagt, gehe hin und erzähle allen Menschen alles über Christus, was du weißt. Und wenn nötig, tu es mit Worten. Eine tolle Botschaft da drin, nicht? Aber ich glaube, wir wollen hier über die Worte sprechen, aber zunächst einmal muss unser Sein, unser Handeln, muss zunächst einmal in Ordnung sein. Wenn ich ein wirksames Zeugnis geben möchte, wenn ich wirklich Menschen für Christus gewinnen möchte, dann muss ich zunächst einmal Menschen mögen. Und Menschen zu mögen heißt, ihnen auch zuhören können, stille sein. Ja, vielleicht kennt ihr das. Ihr trefft irgendjemanden, ihr lernt jemanden kennen oder begegnet einem Bekannten und eine Stunde lang dröhnt der euch voll, erzählt euch alle möglichen Sachen, stundenlang und ihr kommt überhaupt nicht zu Wort. Und am Ende sagt er dann, das war mir wieder richtig ein gutes Gespräch, das wir hatten. Kennt ihr das schon mal erlebt? Ja, also dieses aktive, interessierte Zuhören, also nicht dann zwischendurch, ihr wisst, was ich meine, Signale geben, hör doch endlich auf, ich mach dir nicht mehr zuhören oder ich will jetzt weg oder ich habe keine Zeit mehr, sondern wirklich aktiv, interessiert, mit Nachfragen zuhören, auch zu den Themen, die mich vielleicht nicht interessieren. Ja, wenn ich in der Stimmung bin, über die Bibel und über Christus zu sprechen und der möchte über Formel 1 oder Fußball oder über den Aktienkurs von Siemens oder sonst was mit mir reden, dann tue ich das eben um dieses Menschen willen. Da das ist nicht immer leicht, aber ich glaube, das ist wichtig, um eine Basis zu schaffen. Ja, ich glaube, also ich kenne einen Adventisten, der versteht christliches Zeugnis vor allem in der Form. Das heißt, frömmelnder Augenaufschlag und so frömmelnde Formulierungen, so salbungsvoll, die Stimmlage, wisst ihr, wie ich meine? Ja, ach, das wird der Herr schon richten, wisst ihr? Da wird mir schlecht, wenn ich sowas höre. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und ich glaube, den meisten normalen Menschen wird auch schlecht, wenn sie, ja, dass das Schlimme ist, dass derselbe Mann, ein Berufsgenosse, ein Unternehmensberater, dann seine Geschäftspartner über den Tisch zieht, seine Verträge nicht erfüllt und seine Mitarbeiter übervorteilt. Wisst ihr, was ich meine? Sein Leben, sein Handeln widerspricht seinem Zeugnis so laut, dass man das Zeugnis gar nicht mehr hört. Verstehst? Das muss in Übereinstimmung sein, sonst macht das Zeugnis keinen Sinn. Ich habe vor kurzem etwas im Radio gehört, eine Formulierung, die ich sehr passend finde. Wisst ihr, was praktizierte Freundlichkeit ist? Also das ist so ein Begriff. Ich glaube, dass es uns gut ansteht, Freundlichkeit zu praktizieren, Zugänglichkeit zu signalisieren. Also wenn ich in Deutschland bin, dann wohne ich immer in einem Hochhaus. Und da ist ein Fahrstuhl. Und ihr kennt ihr das typische Fahrstuhlsyndrom? Man steht da mit ein oder zwei Leuten drin und man kommt sich viel näher, als man es eigentlich möchte. Man kennt sich ja gar nicht, nicht? Normalerweise würde man ja sagen, Abstand, nicht? Aber da ist dann so eine Metallwand und dann geht es eben nicht weiter weg. Und was macht man? Man guckt an die Decke, man guckt auf die Schuhspitzen, man guckt auf die Digitalanzeige, in welchem. Wisst ihr, was ich meine? Es ist so ein betretendes Schweigen, eine betretende, eine beklommene Atmosphäre, die eigentlich für beide Seiten unangenehm ist. Kennt ihr das? Ihr wohnt alle auf dem Lande, ihr kennt keine Fahrstühle, glaube ich. Die Schweizer. Aber ihr wisst, was ich meine. Und ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht. Ich lege mir irgendwelche Sätze schon vorher zurecht, um dieses Eis zu brechen. Ich komme rein und sage, und was ich dann gerade sehe, dann sehe ich, ja, die hat vielleicht, was weiß ich, ein paar Flaschen unter Arm. Ah, heute Abend steigt die Party. Bin ich denn eingeladen? Ich habe gar nicht gewusst, dass es heute Abend wieder rund geht. Ja, und schon wird gelacht und erzählt, ja? Oder ich komme rein und sage, ist das nicht ein toller Tag heute? Ja, und das im Oktober und die Sonne scheint so schön. Ich hoffe, Sie waren schön spazieren heute. Irgend sowas. Versteht ihr, was ich meine? Oder man ist draußen und man sieht nicht, Mann, ist das aber ein hübsches Baby. Also nicht das Gegenteil sagen, das zieht nicht. Also ja, das ist aber, ist das ihrs? Nein, Sie sind die Oma. Wow, versteht ihr, was ich meine? Es gibt viele Gelegenheiten. Oder, Mann, ist das aber eine schöne Handtasche, die Sie da haben. Ja, die habe ich ja noch nie gesehen, so eine. Nicht? Also und schon ist das Eis gebrochen. Und dadurch, dass ich das jedes Mal mache, habe ich inzwischen viele Freunde dort im Haus. Da wohnen etwa so 100 Parteien in dem Haus und man unterhält sich und sagt, ja und hallo und wie geht's? Ja, und bums fängt man an, über andere Dinge zu reden. Das ist das Signal der Zugänglichkeit und praktizierte Freundlichkeit. Ich glaube, das ist etwas, was man sich angewöhnen kann. Da muss man vielleicht so ein bisschen so eine kleine Schamschwelle übersteigen, aber es lohnt sich. Es lohnt sich für alle. Ja, für den anderen und für mich. Und natürlich, wenn wir Zeugnis geben, ich glaube, eine weitere Voraussetzung ist zweifellos ein gewisses Wissen, eine Überzeugung und eine Erfahrung. Denn wenn ich weder was erfahren habe noch etwas weiß, was soll ich denn weitergeben? Und der wichtigste Punkt auf meiner Liste hier, für die Voraussetzung für ein wirksames Zeugnis ist übersprudelnde Begeisterung. Wenn ich nur so ein Namensadventist bin, was soll ich denn weitergeben? Dann wird doch mein Zeugnis allerhöchstens eine Übung in Rechthaberei. Ja, dass ich den Leuten beweisen will, ja, dass der Sabbat und nicht der Sonntag der richtige Tag ist. Oder versteht ihr, was ich meine? Also ich bin jetzt seit 42 Jahren Adventist. Und ich sage immer, es wird Zeit, dass Christus bald wiederkommt. Denn mit jedem Jahr bin ich immer mehr begeistert von Gott und von der Adventbotschaft. Und wenn das so weitergeht, dann platze ich irgendwann. Und deshalb hoffe ich, dass Christus wiederkommt, bevor ich platze. Ich weiß nicht, ob ihr das nachempfinden könnt. Aber je mehr ich mich damit auseinandersetze und je mehr ich auch mal Bibelstunden gebe oder darüber schreibe oder im Flugzeug oder im Auto mit Leuten darüber spreche, da merke ich so richtig, das ist so, als wenn ihr eure Schatulle aufmacht und eure Juwelen von Zeit zu Zeit mal anderen zeigt, dann merkt ihr, wow, ich habe hier wirklich schöne Juwelen. Und so komme ich mir vor. Ja, und ich glaube, also idealerweise müsste das so irgendwo aus den Poren heraustriefen, ja, meine Begeisterung von Gott. Was heißt es denn, Gott zu loben? Ich glaube nicht, dass es heißt, zu sagen, eine Formel zu benutzen, oh Gott sei gelobt. Nein, ich glaube, das heißt, dass wir beweisen, dass wir erklären, dass wir erläutern, warum wir Gott für so großartig halten. Also da steige ich immer gerne in das Thema der Rebellion des Luzifer und Gottes Reaktion darauf ein. Wie Gott sich zurückhält, seine Macht nicht gebraucht, sondern es auf eine Art und Weise macht, löst, dieses Problem löst, indem er an, ja, beweist, indem er an unsere freie Entscheidung und unser Urteilsvermögen appelliert. Das begeistert mich ohne Ende. Okay. Der zweite Hauptpunkt ist der Einstieg. Also, ich weiß nicht, wer von euch war hier, als ich das letzte Mal hier eine Predigt hatte? Okay, also dann brauche ich nicht die Geschichten nochmal zu erzählen, die ich beim letzten Mal erzählt habe. Aber ihr wisst, ich fahre viel Auto, also etwa 100.000 Kilometer im Jahr. Naja, jetzt nicht mehr ganz so viel, jetzt ist es etwas komprimierter. Und dann nehme ich viele Anhalter mit. Und dann suche ich, ihr erinnert euch vielleicht, nach Möglichkeiten, wie ich ja von Karriere und Tagespolitik rüberkomme zum Thema Glaube, Gott, Christentum, Bibel. Und ich glaube, dass es da viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Also, eine Möglichkeit ist zweifellos, an aktuelle Ereignisse anzuknüpfen. Zu sagen, haben Sie das gehört? Ja, was weiß ich, da ist eine Katastrophe gewesen oder da hat sich wieder jemand in die Luft gesprengt oder aus den Nachrichten irgendwas zu nehmen, was aktuell ist. Darüber unterhält man sich ja. Und dann die Frage damit verbinden, sagen Sie mal, wie denken Sie darüber? Also ich habe den Eindruck, wird die Welt besser oder wird die Welt schlechter? Und dann ist man auf einmal in einem Bereich, ja, der eine Schnittstelle zum Religiösen hat. Und dann ist dieser Übergang ein weicher, ein glaubwürdiger Übergang. Ich glaube, das ist die Kunst, dass wir glaubwürdige Übergänge schaffen, dass wir aus dem Interesse, aus dem Gespräch heraus einen Ansatz finden, der direkt zu Gott und zum Glauben führt. Ich glaube, dass wenn wir Menschen mehr als einmal sehen, also Arbeitskollegen, Geschäftspartner, dass sich dann auch Situationen ergeben, zum Beispiel Thema Lebenskrise. Ihr glaubt gar nicht, wie oft Menschen in Lebenskrisen geraten. Was sind Lebenskrisen? Verlust des Arbeitsplatzes, Scheidung, Tod eines Kindes oder eines sonstigen Angehörigen, schwere Krankheit, zum Beispiel hat gerade herausgefunden, er hat Krebs oder sowas. Das sind Lebenskrisen und das sind goldene Gelegenheiten. ja, ich habe natürlich andere Chancen, als ihr vielleicht habt. Ihr habt andere Chancen, mehr Chancen vielleicht als ich. Aber als Unternehmensberater, der normalerweise so auf der, wie soll ich sagen, auf der Chefebene berät, gibt es tolle Gelegenheiten. Aber das hat damit eigentlich nichts zu tun. Ich erinnere mich an jemanden, der hatte gerade, ja, der war in einer sehr gehobenen Position als Vorstand und der hatte gerade seinen Job verloren. Und er war völlig von der Rolle und ich merkte, dass das ein Selbstmordkandidat war. Dann habe ich ihn zum Essen eingeladen und habe dann mit ihm geredet. Ich erinnere mich an einen anderen Klienten, den ich allerdings schon 9 Jahre zu dem Zeitpunkt kannte, der das Unternehmen war gerade pleite gegangen und er musste einigen 10.000 Mitarbeitern sagen, dass sie keinen Job mehr haben, was ja auch nicht leicht ist. Und da wir uns aber schon gut kannten und es war eine Vertrauensbasis da, habe ich ihn angerufen und gesagt, kommen Sie, wir gehen essen. Und dann bin ich mit ihm essen gegangen und dann habe ich gesagt, wissen Sie, Sie wissen, dass ich vorm Essen immer bete. Hätten Sie ein Problem damit, wenn ich es laut mache? Er sagte, nein, gerne. Okay, dann habe ich für das Essen gedankt, aber auch für ihn und seine Mitarbeiter gebetet. Es hat eine enorme Wirkung. Wenn wir einen Menschen, mit dem wir vielleicht sonst noch keinen engen, intim ist für mich intim religiösen Kontakt hatten, wenn wir diesen Mann oder diese Frau gewissermaßen bei der Hand nehmen und vor den Thron Gottes nehmen. Ja, ich war jetzt am Samstagabend und Sonntag war ich bei einem Klienten in Ostdeutschland. Also das sind die Menschen, die eigentlich ohne Religion aufgewachsen sind, ja, bedingt durch das kommunistische Regime. Und die hatten mich zum Essen eingeladen und eingeladen, auch über Nacht zu bleiben. Ein Ehepaar, ja, Geschäftsmann, ich würde sagen Mitte 30 etwa, sehr erfolgreich. Und ja, wir hatten also uns vor dem Essen schon so ein bisschen unterhalten und ich merkte, die haben Sorgen, die haben bestimmte Sorgen, große Sorgen gehabt, große Existenzsorgen. Und dann haben wir uns zum Essen hingesetzt. Wir hatten uns schon so ein bisschen darüber unterhalten, womit ich mich so befasse. Ich war da oben in der Gegend, um ein paar Vorträge zu halten und eine Predigt zu halten. Und da die das wissen wollten, was ich da oben gemacht habe, habe ich denen das erzählt ein bisschen. So kam so langsam so ein bisschen die religiös-geistliche Komponente rein. Und als wir uns dann zum Essen hinsetzten, dann sagte ich, wissen Sie, Sie sind das wahrscheinlich nicht gewohnt, aber ich bete immer zum Essen. Hätten Sie ein Problem damit, wenn ich laut bete? Natürlich, welcher höfliche Gastgeber wird an der Stelle Nein sagen? Ja, sagt, nein, nein, bitte nicht. Und ich habe dann natürlich nicht nur für das Essen gebetet, sondern ich habe auch dieses Ehepaar gewissermaßen vor den Thron Gottes geführt und ja, habe Gott darum gebeten, dass er ihnen hilft, ihre Probleme zu lösen. Und es passierte genau das, was ich eigentlich in, ich würde sagen, bestimmt 80% aller Fälle erlebe. Als wir Amen gesagt hatten, saßen zwei Leute mit feuchten Augen vor mir. Noch nie hatte jemand für sie gebetet, mit ihnen gemeinsam. Und zugleich habe ich die Grundlage für eine Gebetserfahrung gelegt für diese Leute. Das ist eine tolle Gelegenheit. Ja, also wenn ihr Nachbarn habt, ladet sie ein zum Essen. Und ich hoffe, ihr habt die Gewohnheit, vom Essen zu beten. Das ist die Chance. Und ihr kennt die Nachbarn, ihr wisst über die kranke Schwiegermutter und den Sohn, der in der Schule Probleme hat oder was auch immer. Und dann könnt ihr darum beten. Tolle Chance. Auch ein glaubwürdiger Übergang ist auch ein Begeisterungsausbruch. Ja, wenn ihr euch irgendwie mit jemandem unterhaltet und dann sagt, boah, ich habe gerade da ein Buch gelesen. Also das ist sowas von toll, das muss ich Ihnen erzählen. Also diese spontane Begeisterung, die muss natürlich echt sein und nicht gespielt. Dann gerne das Leid daneben gehen, es sei denn, ihr seid fantastische Schauspieler. Nein, aber wenn ihr, ich hoffe, dass ihr so drin seid im Glaubensleben, dass ihr auch wirklich was zu erzählen habt, dass ihr was gelesen habt, dass ihr was gehört habt, dass ihr was erlebt habt und dass ihr darüber sprechen wollt. Ja, also wenn ihr den neuen Porsche vor der Tür stehen habt, dann könnt ihr ja auch nicht an euch halten und sagt, boah, ich habe jetzt den neuesten und oh, und der geht ab wie die Rakete. Und ja, also Männergespräche, nicht bei Frauen so sehr. Obwohl es auch Frauen gibt, die gerne Porsche fahren. Nicht? Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, oder hast du das Spiel gestern Abend gesehen? Die Schweiz gegen was weiß ich. Hast du das gesehen? Das zweite Tor? Boah. Versteht ihr, was ich meine? Wenn diese Begeisterung da ist und das so spontan aus uns herausbricht, ja, dann sind wir schon drin im Gespräch. Gut, ich habe einen Vorteil, ich unterhalte mich immer schnell über Amerika. Wenn ich von Amerika nach Deutschland fliege oder umgekehrt, dann liegt das nahe, dass die Leute ja irgendwie über Amerika reden wollen. Und dann sage ich, ja Mensch, haben Sie mitgekriegt, was da im Moment in der Politik los ist? Dann kann ich natürlich sehr schön ja, einführen. Da stelle ich zum Beispiel die Frage, haben Sie mal darüber nachgedacht? Habe ich heute ausprobiert. Ich habe natürlich heute auch wieder eine Anhalterin mitgenommen. Allerdings nur bis Freiburg. Da konnte ich nicht ganz so lange. Aber immerhin waren auch 2,5 Stunden. Und dann habe ich die Frage gestellt, weil sie auch an Amerika interessiert war. Haben Sie mal darüber nachgedacht, die religiöse Rechte? Auf der einen Seite sind Sie für die Heiligkeit des Lebens, wenn es um die Abtreibungsfrage geht. Aber sie können gar nicht abwarten, die Leute in die Gaskammer zu schicken, wenn es um die Todesstrafe geht. Dieselben Leute, ja? Also darüber werde ich morgen Nachmittag sprechen. Wie gehört das zusammen? Ist das nicht ein Widerspruch? So, und dann komme ich über dieses Thema auf das Konzept der Hölle und den Höllengott, den man ein wenig unter die Arme greifen möchte und so weiter. Ja, und dann ist man bums drin in der Thematik. Das interessiert. So, was haben wir sonst noch? Das gemeinsame Essen habe ich erwähnt. Natürlich der Aufbau von Freundschaften. Ja, wenn man die Zeit und die Gelegenheit hat, das ist natürlich die beste Gelegenheit, wenn wir mit unseren Nachbarn uns anfreunden oder unseren Arbeitskollegen und über diese Schiene die Zeit haben, Vertrauen aufzubauen und sie können uns erleben und sie können uns als vertrauenswürdig und liebenswürdig erleben. Dann haben wir die beste Basis, um auch über Dinge zu sprechen, die tiefer gehen als das Wetter und der Job und die Inflation oder was auch immer. Okay, jetzt komme ich zum dritten Punkt, die Überleitung. Ja, da habe ich das unverbindliche, der unverbindliche Zweittermin. Also es ist erstaunlich, wie manchmal die Gelegenheiten direkt vor der Türschwelle liegen. Und das meine ich in diesem Fall buchstäblich. Also ich habe vor einem Jahr mein Haus verkauft und lebe jetzt in einer Wohnung. Ich bin ja kaum noch in den USA. Und habe aber meine Nachbarn noch nie kennengelernt, also ja, weil ich ja kaum da bin. So, nach einem Jahr habe ich jetzt meine Nachbarin kennengelernt. Also das ist irgendwo, sind da so ein paar klassische Punkte drin, wie das gelaufen ist. Die Nachbarin spricht mich an und sagt, ach hallo, endlich, jetzt lerne ich auch mal meinen Nachbarn kennen und so weiter. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und dann erzählte sie mir, dass sie und ihr Mann beide ihren Job verloren haben gerade. Ja, Ehepaar, sie war, glaube ich, Anfang 30, er ein bisschen älter, kleines Baby im Haus, so ein halbes Jahr alt, würde ich sagen, oder weniger. Und ja, erzählt sie mir eigentlich von ihren Problemen und dass sie versucht, irgendwie Geld zusammenzukratzen, indem sie putzen geht. Naja, ich dachte, Mensch, wie kannst du denen helfen? Da dachte ich, Mensch, prima, ich brauche auch mal jemanden, der meine Wohnung sauber macht. Okay, am nächsten Tag kam sie zum Putzen. So, dann sah sie beim Staubwischen, sah sie Bücher. Ja, sie sah dann mein Buch. Klar, das kann man natürlich nicht so empfehlen, aber es war eben ein religiöses Buch da. Und dann fragte sie, ach, sagt sie, worum geht es in dem Buch? Ich kann ja kein Deutsch, ne? Worum geht es in dem Buch? Habe ich gesagt, darüber, über Gott und wie man gerettet wird und das ewige Leben und solche Dinge. Ach, sagt sie. Also, man spricht sich ja immer mit du an. Nicht? Sie sagte dann, sag mal, kennst du dich mit solchen Dingen aus? Ich sagte, ja, so einigermaßen. Ach, sagt sie, sag mal, kannst du mir beibringen, wie man gerettet wird? Ich sage, boah, dachte ich, das ist wie so eine Philippus-Geschichte. Ja, da schickt der Heilige Geist dann irgendwo hin und bums kommt der Kämmerer vorbei und man braucht nur noch zu sagen, sag mal, verstehst du das auch, was du da liest? Und ja, komm rein. Und die Sache ist gelaufen. Also, meine Nachbarin fragt mich, ob ich ihr beibringen kann, wie man gerettet wird. Also, schöner geht's doch nicht, ne? Also ich glaube, da sind viele Menschen da draußen, die wirklich reif sind, die suchen, die fragen. Okay, ich habe ihr dann gesagt, du, das mache ich gerne. Was ist mit Wayne, ihr Mann? Nicht? Meinst du, dass er auch Interesse hat? Ich wollte ja nun nicht, dass hier irgendwie so ja, der Eindruck entsteht, hier die Frau kommt immer alleine zu mir in die Wohnung und der Mann sitzt nebenan und ist eifersüchtig. Das wollte ich ja nun auch nicht. Ich habe gesagt, was ist mit deinem Mann? Meinst du, dass er auch Interesse hat? Ja, sagt sie, vielleicht, ich werde ihn mal fragen. Also sie kam dann ein bisschen später wieder, hat ja nicht weit zu laufen, nur nebenan, und sagt, ja, nee, also der Wayne, nee, der möchte nicht. Oh Mensch, dachte ich, Mist, was machst du jetzt? Aber ich will das unbedingt wissen. Was sollst du sagen? Wirst du sagen, nee, ich habe nichts mit alleine mit Frauen und so weiter, da traue ich mir nicht. Nee, also klar, dann machen wir es alleine. Eine Stunde, dann habe ich ihr gesagt, weißt du, ich würde euch beide gerne zum Essen einladen. Meinst du, dass Wayne Lust dazu hätte? Und sie sagte, ja, bestimmt, ich frage ihn mal. Und dann machen wir, okay, nächsten Montag gehen wir zusammen essen und dann hinterher kannst du wieder die Wohnung sauber machen. Und dann machen wir eine Bibelstunde hinterher. Und vielleicht kommt Wayne dann ja auch mit. So, dann habe ich also ein Restaurant ausgewählt, das etwas weiter entfernt lag. Also wir mussten 1,5 Stunden fahren, um dorthin zu kommen. Sehr schön in einem Yachthafen da bei Detroit. Das war natürlich ein Plan, denn ich dachte mir, 1,5 Stunden hin, 1,5 Stunden essen und 1,5 Stunden zurückfahren, da haben wir genügend Zeit, um ein bisschen warm zu werden und das Eis zu brechen und vielleicht diese Berührungsangst zu nehmen. Und ich meine, so mit Mitfahrern meine Gespräche führen, das habe ich ja jetzt seit 20 Jahren gemacht. Nicht? Und jetzt saßen wir im Auto und ich ging dann gleich aufs Gaspedal, also sozusagen, indem ich anfing über das Thema Hölle und also über das Thema meines Buches zu erzählen. Ich sage, ja, ich befasse mich gerade damit. Also das muss ich dir mal erzählen, Wayne. Nicht? Also ja, wie bringst du das auf einen Nenner? Nicht? Dann kam wieder mein Beispiel mit Abtreibung auf der einen Seite, Heiligkeit des Lebens, aber nach Möglichkeit die Todesstrafe noch ein bisschen ausweiten und dann noch am besten durch Steinigung und schön grausam. Ja, wir wollen Gott unter die Arme greifen und das Gericht schon mal vorziehen. Ja, wie bringst du das auf einen Nenner? Und dann kam ich so auf die Hölle zu sprechen und ja, das Gottesbild und so. Und er hatte große Ohren und große Augen. Und dann haben wir schön gegessen und dann sind wir zurückgefahren. Und dann, kurz bevor wir zu Hause waren, sagte ich dann, Julie, und dann morgen 14 Uhr, Wohnung, kommst du ja und anschließend Bibelstunde. Und Wayne, kommst du auch? Ja, ich komme auch. Ja, also es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Und dann haben wir also erstmal so eine allgemeine Bibelstunde über Daniel 2 und Prophetie und Zuverlässigkeit des Wortes Gottes und Gott kennt die Zukunft und ja, das geht nicht immer so weiter. So, und dann habe ich den Wayne am Ende gefragt, sag mal Wayne, gibt es ein Thema, was Sie besonders interessiert? Ja, sagt er, können wir das nächste Mal über die Hölle sprechen? Das interessiert mich, das habe ich nämlich noch nie gehört, dass es keine Hölle geben soll. Ich sage gerne, aber weißt du, damit das richtig Sinn ergibt, muss ich erst ein bisschen Fundament bauen. Wir können nicht gleich, wir müssen erst so ein bisschen was Grundlagen schaffen. So, und dann haben wir das über mehrere Stunden hingezogen und dann sind wir irgendwann auf die Hölle zu sprechen gekommen. Nicht? Und ja, die beiden, die können es gar nicht abwarten. Die wollen jetzt zweimal die Woche, am besten dreimal die Woche Bibelstunden haben. Also, das sagt mir etwas ganz Wichtiges. Ich glaube, manchmal sind die Leute, die wirklich suchend sind, gar nicht weit weg. Sie wohnen vielleicht nebenan. Es ist schön, wenn wir auch hier und da, wenn wir zu einem bestimmten Thema gesprochen haben, ja auch manchmal ein Buch oder ein Traktat haben, das wir verschenken können, um das Thema nochmal zu vertiefen. Das kann nicht schaden. Ja? Ja, mir fallen so viele Geschichten ein, aber wir haben nicht so viel Zeit. Was ich auch gerne mache, und das ist wichtig, das hat sich bewährt, das ist das Herunterspielen von institutioneller Religion. Also ich merke das immer wieder, die meisten Menschen haben eigentlich nicht so sehr das Problem mit Jesus Christus oder vielleicht sogar der Bibel, aber sie haben das Problem mit der Kirche, mit der institutionellen Religion. Die haben sehr viel an Glaubwürdigkeit verloren über die Jahrhunderte. Und von daher, da haben wir als Adventisten eigentlich einen Vorteil, indem wir nämlich signalisieren, dass wir ein Kontrastprogramm haben. Wir können dadurch die verloren gegangene Glaubwürdigkeit wiedergewinnen, indem wir nämlich sagen oder durchblicken lassen, dass wir eine Alternative haben. Und damit komme ich zu den Themen. Also ich erwähnte schon zum Beispiel das Thema Hölle. Ja, ein Klassiker. Das habe ich jetzt vor ein paar Monaten gehabt. Also auf der Strecke zwischen Detroit und Frankfurt, da sitzen ja meistens so Angestellte, häufig Manager der Automobilindustrie und der Automobilzulieferindustrie. Und so saß ich vor einigen Monaten auf einem meiner Flüge, ich mache das ja alle 3-4 Wochen etwa einmal, saß ich neben einem Manager der Autoindustrie, ein Deutscher. Und ja, wir stiegen dann relativ bald in das Thema Religion ein. Und es stellte sich heraus, dass er ein gläubiger, praktizierender Katholik ist. Und ja, dann sagte ich, Mensch, das finde ich prima, dass Sie gläubig sind. Das heißt, Sie glauben auch an den Schöpfungsbericht. Ja, sagt er, das tue ich. Das heißt, auch so, wie er in der Bibel steht. Ja, sagt er so. Das heißt, dass das Ganze so vor ungefähr 6000 Jahren stattgefunden hat und dass das wirklich buchstäbliche 7 Tage waren und so. Ja, das glaube ich. Ich sage, prima, davon gibt es nicht mehr viele, aber ich freue mich, denn das glaube ich auch. Und ich sage, dann glauben Sie auch so, dass Gott 6 Tage gearbeitet hat und am 7. Tag geruht hat, nicht? Ja, sagt er. Ich sage, übrigens, welches ist der 7. Tag? Ja, der Sonntag. Ich sage, wirklich? Ja, sagt er. Und dann stutzte er, wie ich so eine blöde Frage stellen kann. Und dann sagte ich, warum heißt der Mittwoch Mittwoch? Ja, sagt er, weil er in der Mitte der Woche liegt. Ich sage, okay, also wir hatten uns schon wirklich gut angefreundet und locker unterhalten und viel gelacht und so weiter. Ich glaube, das ist wichtig. Ich halte Humor für das Schmiermittel der zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja, also man kann viel mehr machen, wenn man viel lacht, wenn das Zwerchfell hüpft und ja, wenn man irgendwo gemerkt hat, man ist Mensch, der andere ist auch Mensch, nicht? Und nicht so. Ja, das ist auch nicht so anziehend. Jeder wirkt attraktiver, wenn er lächelt. Lächeln kann jeder. Ja? Also zu dem Zeitpunkt war das kein Problem, dass ich so wie mit einem Kind fast mit ihm umging. Ich sagte, okay, dann nehmen wir doch mal unsere Finger. Also, jetzt haben wir 7, wo ist der Mittwoch? 7, dann müsste ja der 4. Tag der Mittwoch sein, nicht? Ja. Und dann hat er seine Finger auch vorgenommen, nicht? Und dann sage ich, okay, welches ist jetzt der 7. Tag? Und dann zählte er und er stutzte und er zählte nochmal und sagte völlig entgeistert, der Samstag ist der 7. Tag. Das war ihm noch nie aufgefallen. Ich sage, ja. Und die ganze Christenheit feiert den falschen Tag. Ja, tatsächlich, sagte er. Ach, ich sage, aber Sie als Katholik haben ja zum Glück kein Problem damit. Wir Protestanten haben das Problem. Denn wir sagen, dass wir nach der Bibel gehen. Sie glauben ja, dass der Papst das Recht dazu hat, den Tag zu ändern, wie er will. Nein, 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 sagte der. Der Papst hat nicht mehr zu sagen als Gott. Ich sage, das ist gut, dass Sie das meinen. Also das meine ich auch, aber lassen Sie sich nicht erwischen. In der katholischen Kirche dürfen Sie das nicht sagen. Nein, 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 sagt er. Das sage ich so oder so, das ist richtig. Ich sage, ja, interessant. Er kam also völlig ins Grübeln. Dann sagte ich, wissen Sie übrigens, dass das sogar schon vorhergesagt wurde, dass der Papst das tun würde, Daniel 7, dass er Zeit und Gesetz ändern wird? Was, sagte er, das steht sogar in der Bibel. Er war also völlig, ja, mit Flüsterton praktisch hat er mit mir gesprochen. Das steht sogar in der Bibel. Ich sage, wenn Sie nach Hause sind, haben Sie einen Katechismus zu Hause? Ja, sagt er, dann gucken Sie mal nach, vergleichen Sie mal die 10 Gebote des Katechismus mit den 10 Geboten der Bibel. Das werde ich machen, habe ich gesagt. Warum sage ich das? Meine Erfahrung ist, traditionell sagen wir als Adventisten ja immer, ja, wir wollen erstmal die Grundlagen schaffen. Wir sprechen erstmal über die Bibel und dann sprechen wir über Jesus Christus und dann sprechen wir über den Erlösungsplan. Und ja, und dann so arbeiten wir uns durch bis zur Bekehrung und wenn die dann immer noch dabei sind, dann kommen wir zu den problematischen Sonderlehren, in Anführungsstrichen. Ihr wisst, was ich meine. Sabbatzehnten Schweinefleisch. Ja, oder was da sonst noch so an schönen Sachen ist. Und wir haben fast so ein schlechtes Gewissen und wir winden uns und wir hoffen, dass unsere Gesprächspartner noch dabei bleiben und uns nicht weglaufen, wenn wir über diese Kröten, die sie auch noch schlucken müssen, sprechen. Wisst ihr, was ich meine? Und ich habe da im Laufe der Zeit eine ganz andere Einstellung bekommen. Ich sage, voll zwischen die Augen. Direkt, das ist doch unsere Stärke. Hier haben wir etwas zu bieten, was andere nicht haben. Hier haben wir etwas, was die Leute zum Nachdenken bringt. Hier haben wir etwas, was die Leute dazu bringt, zu sagen, Moment mal, der hat ja recht. Das habe ich noch nie gehört. Und wenn er in dem Punkt recht hat, wo hat er denn sonst noch recht? Und auf einmal gehen die Antennen hoch und die Leute sagen, boah, da könnte was Interessantes sein. Das ist nicht das übliche Gesülze, was ich da höre. Ja, also ich habe mal, wann war das, vorletzter Kirchentag in Deutschland, evangelische Kirche, habe ich Fernsehberichte gesehen. Also ich war überaus beeindruckt, wie lange man über das Thema Religion sprechen kann, ohne ein einziges Mal das Wort Gott, Jesus Christus oder so in den Mund zu nehmen. Ja, da geht es nur um Sozialpolitik, da geht es um eine seichte Mitmenschlichkeit, da geht es nur um diese Ebene und nicht um diese Ebene. Versteht ihr, was ich meine? Wir haben ein Kontrastprogramm. Wir haben eine Botschaft, die ist so aufregend und so neu und so anders. Ach, also ich könnte darüber jetzt stundenlang erzählen. Also wann war das? Vor 10 Tagen, 9 Tagen hatte ich, ich mache ja gerne mit dem Werner Renz, ich glaube, der ist hier auch bekannt, Live-Radio, Stimme der Hoffnung, immer so eine halbe Stunde. Und ich habe im Rahmen meiner Recherchen für dieses Amerika-Buch habe ich einen Autor entdeckt. Ah, Also kennt ihr das, wenn ihr euch in einen Autor verliebt, alleine aufgrund dessen, was er geschrieben hat? So ging es mir. Also ich hab ihm eigentlich ein ganzes Kapitel, ich habe 27 Kapitel in meinem Manuskript bisher, und ich habe ihm eigentlich ein Kapitel gewidmet. Und dieses Kapitel habe ich genannt, das Evangelium nach Superman und Rambo. Ja, weil er den Mythos der amerikanischen Superhelden untersucht und hochinteressante Beobachtungen anstellt. Und der Mann, habe ich herausgefunden, ist gerade Gastprofessor in Heidelberg. Also das ist nicht mal eine Stunde von Darmstadt entfernt, wo die Stimme der Hoffnung sitzt. Und da habe ich gesagt, den Mann müssen wir sofort anrufen und einladen, dass er zu uns kommt. Ja, dass er eine Radiosendung mit uns zusammen macht. Und das haben wir gemacht. Wir hatten einen riesen Spaß. Und dann haben wir uns, ich habe ihn dann, ein 73-jähriger älterer Herr, also ein typischer Professor, aber ein liebenswürdiger Mensch, wirklich ein unheimlich kompetenter Theologieprofessor, der einige wirklich bekannte Werke in Amerika geschrieben hat. Er ist kein Unbekannter. Und der einen sehr witzigen und pfiffigen Ansatz hat und durchaus nicht mit den evangelikalen Fundamentalisten übereinstimmt und da eine kritische Stimme ist dagegen. Dann habe ich ihn nach Hause gefahren und dann habe ich ihn gefragt, sagen Sie mal, wissen Sie eigentlich, natürlich habe ich ihm gesagt, wissen Sie, wenn Sie so weitermachen, dann werden wir Sie noch zum Ehrenadventisten ernennen. Da sagt er, ja, ich stehe den Adventisten sehr nahe und so. Als wir dann nach Hause fuhren, sagte ich, haben Sie sich eigentlich schon mal gefragt, wie die Adventisten auf diesen Toleranzgedanken kommen? Denn Adventisten sind ja dafür bekannt, dass sie für Toleranz und ja Schutz der Minderheiten und Meinungsfreiheit und so weiter stehen. Nicht? Ja, sagt er, das hat mich schon immer interessiert. Woran liegt das? Wie leiten Sie das ab? Und dann habe ich ihm die Geschichte von der Rebellion des Luzifer erzählt und wie Gott damit umgeht, dass er hier an die Grenzen seiner Macht kommt. Ein Problem, das er nicht mit Macht aus der Welt schaffen konnte, ohne sich selbst untreu zu werden. Er hat das ganze Problem der Anschuldigung, er sei ein Tyrann, vor den intelligenten, geschaffenen, freien Wesen auf den Tisch gelegt und hat gesagt, bitteschön, ihr entscheidet selbst, ob Luzifer mit seinen Anschuldigungen recht hat oder ob ich recht habe. Und seitdem haben wir den großen Kampf und Luzifer arbeitet mit Lüge, Betrug und Manipulation, während Gott nur mit der Methode der Demonstration arbeitet, der Beweisführung. Und der größte Beweis ist, er wurde Mensch in Jesus Christus, lebte unter uns, er machte uns keine Angst, er lebte uns seinen Charakter vor. Liebe, Vertrauenswürdigkeit, Barmherzigkeit, Selbstaufopferung. Ich habe gesagt, und so leiten wir den Toleranzgedanken ab. Wenn wir diesen Gott verehren und nicht einen Höllengott, der die Leute unendlich lange in einer Hölle foltert, sondern diesen barmherzigen, fairen Gott, der meine freie Entscheidung respektiert und mich niemals zwingt, irgendetwas zu tun. Wenn ich den verehre, dann werde ich dem auch nacheifern. Und dann werde ich gegen jedem Menschen, gegen dem ich möglicherweise in einer Position der Stärke oder der Überlegenheit bin, nicht manipulieren und nicht zwingen. Fand er klasse. Ich habe übrigens diese Geschichte bei Mohammedanern, bei Juden, bei Atheisten, bei Katholiken, bei allen möglichen Leuten ausprobiert. Und ohne Ausnahme sagt jeder immer wieder, das ist endlich mal etwas, was logisch ist, was ich einsehe. Das macht Sinn. Toll! Und wir können den Charakter Gottes daran entwickeln. Wir können zeigen, wie Gott ist, wie sehr er meine freie Entscheidung respektiert. Ich glaube, etwas, was auch sehr überzeugt, ist die Geschichte der eigenen Bekehrung. Ich hoffe, dass jeder von uns wirklich eine bewusste Bekehrung erlebt hat. Nichts geht so sehr unter die Haut, nichts überzeugt einen anderen so sehr, wie dieses Zeug. Ja, da geht es nicht um Theologie, dem kann man nicht widersprechen. Wenn ich sage, bei mir ist es so gelaufen und das habe ich erlebt und ich war in dieser Situation vorher und dann bin ich auf die Knie gegangen und dann habe ich mich Christus übergeben und seitdem, dagegen kann niemand etwas sagen und das lädt ein zur Imitation. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Gebetserfahrungen erzählen. Auch dagegen kann man nichts sagen. Was habe ich selbst erlebt? Wie funktioniert mein Glaube praktisch im Alltag? Den Glauben alltagstauglich machen, plausibel machen, dass ich einen Mehrwert dadurch habe, durch meine Beziehung zu Jesus Christus. Die Betonung der freien Entscheidung, die man so sehr schön in diesem großen Kampfthema entwickeln kann. Es gibt keinen Menschen, der nicht sagt, ja, das ist gut, freie Entscheidung, von niemandem manipuliert oder gezwungen zu werden. Das Letzte, die Bibelstunde. Keine gedruckte Anleitung, also es gibt ja jede Menge, also ich weiß nicht, gibt jemand von euch Bibelstunden? Darf ich mal sehen, ob irgendwelche Leute Hauskreise haben, Bibelstunden geben und so weiter? Klasse. Also es gibt ja da zum Glück sehr gute Hilfen, die wir benutzen können. Dafür bin ich sehr dankbar, wo die ganzen Bibeltexte zu den einzelnen Themen schon strukturiert vorgegeben sind. Aber meine Erfahrung und mein Rat ist, nehmt in die Bibelstunde nichts Gedrucktes außer der Bibel, sondern macht euch die Mühe und schreibt euch die Texte nochmal und die Fragen nochmal auf. Ja? Sonst haben unsere Gesprächspartner den Eindruck, aha, hier habe ich es wieder mit einer Variante, einer Spielart der institutionellen Religion zu tun. Versteht ihr, was ich meine? Ist das einleuchtend? Wenn ich aber mit meinen eigenen Notizen komme, dann haben die den Eindruck, okay, das hat der selbst erarbeitet. Ich glaube, das ist so ein kleiner Punkt, aber ich halte den für wichtig, ja, dass wir das machen. Betonung der Autorität der Bibel. Ja, wir können das gar nicht genug betonen. Ich werde morgen früh darüber sprechen, wie viele Christen so mit Eingebung und mit Stimmen und so weiter arbeiten, die dann zum Teil der Bibel widersprechen. Das ist so gefährlich. Und unsere Stärke als Adventgemeinde ist, dass wir wirklich ein Volk des Buches sind. Wir können immer sagen, guck mal, was ich sage, ist egal. Was meine Kirche sagt, ist egal. Was die Kirche sagt, ist egal. Was der Fernsehprediger sagt, ist egal. Wichtig ist, was hier drin steht. Immer wieder dahin. Das ist unsere Stärke. Das ist wirklich unsere Stärke. Und dann nochmal herunterspielen der institutionellen Religion, das erwähnte ich vorhin schon. Die Zeit ist leider vorbei. Aber eines muss ich euch noch sagen. Also ich, vielleicht bin ich der geborene Träumer, ich weiß es nicht. Aber manchmal denke ich so, ach, wird das nicht schön? Ich stelle mir vor, ich bin im himmlischen Jerusalem. Wir werden ja viel Zeit haben, 1000 Jahre werden wir da sein, wisst ihr, nicht? Im himmlischen Jerusalem. Und ich glaube, also die Bilder, die amerikanischen Künstler vom himmlischen Jerusalem immer malen, ich glaube, die sind völlig verkehrt. Also die geben sich Mühe, diese Stadt aus Gold mit den Perlentoren und was weiß ich. Das ist doch eine schreckliche Vision. Ja, ich meine, die wird es auch geben. Aber was macht denn eine Stadt schön? Und glaubt ihr denn, dass dieses himmlische Jerusalem weniger schön ist als unsere europäischen Städte? In der Schweiz? In Italien? Und fragst du doch, wunderschöne Städte. Was ist so schön daran? Die Parkanlagen, die Bäume, die Blumen, die Springbrunnen, die Wasserspiele. Glaubt ihr nicht, dass Gott sowas im himmlischen Jerusalem auch haben wird? Oder bin ich der Einzige? Also ich stelle mir vor, ich gehe so im himmlischen Jerusalem in einer Parkanlage spazieren und dann kommt irgendeiner auf mich zu, den ich noch nie gesehen habe. Und der spricht mich an und sagt, du wirst mich nicht kennen. Aber vor vielen Jahren saß ich einmal bei dir hinten drin im Auto. Und du hast dich mit deiner Mitfahrerin oder deinem Mitfahrer, der neben dir saß, unterhalten. Und ich habe nichts gesagt, ich saß nur hinten drin. Aber du hast damals die Geschichte von Gott erzählt, wie er mit der Anschuldigung Luzifers umgeht. Weißt du, und das hat mich nicht losgelassen. Und ich habe mich damals in diesen Gott verliebt. Und ich bin hier wegen deiner Geschichte damals. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Wird das nicht schön? Das ist mein Wunsch. Und das wünsche ich, dass wir alle so angesteckt werden, so begeistert sind von dieser Botschaft, die wir haben, von diesem Gott, von diesem Jesus Christus, der einen so fantastischen Charakter hat und so gegen den Strich geschwommen ist und so tolerant war, dass er meine freie Entscheidung respektiert. Mit diesem Gott möchte ich gerne eine Ewigkeit zusammen sein. Und ich hoffe, dass es mit mir noch viele andere Menschen sind, bei denen ich die Chance hatte, so ein bisschen über diesen Gott zu erzählen. Amen.
Wir sagen herzlichen Dank, Bruder Padrats, für diese Botschaft, für diese Ermutigung, für dieses Feuer. Und wir freuen uns schon, morgen wieder hier zu sein, in diesem Raum. Und dann bereits ein nächstes Thema zu hören. Morgen wird Bruder Padrats davon reden, warum ich glaube, dass Christus bald kommt. Und ich hoffe, dass wir in dieser Frage mit einstimmen können, dass auch wir sagen können, wir hoffen, dass Christus bald kommt. Beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir diese Worte heute Abend hören durften. Lass es in unserem Herzen bewegt werden, dass auch wir Zeugen werden können für dich, in einem viel besseren und tieferen Ausmaß, als es vielleicht bisher geschehen ist. Denn ja, die Zeit eilt dahin und die Frage werden wir uns eines Tages stellen müssen, was haben wir getan mit dieser Zeit? Was haben wir getan mit diesem Ruf in die Nachfolge und in die Verkündigung? Und so schenke du uns die Kraft und wir danken dir, dass du es auch tun willst. Sei du nun mit uns, wenn wir diesen Ort verlassen, wenn wir nach Hause gehen, begleite du uns, sei du unseren Schutz, sodass auch morgen wir wiederum hierher kommen dürfen und auch morgen wiederum uns unter das Wort stellen dürfen. Habe du Dank für deine Gegenwart auf dem Heimweg im Namen Jesu Christi. Amen.